Guten Abend miteinander. Ich kann nicht so gut Berndeutsch, wie mein Freund das kann, der Charlie. Aber ich kann es wenigstens in Hochdeutsch und ich hoffe, das verstehen ihr alle. Oder? Ich freue mich sehr und ich möchte mich auch da herzlich bedanken für die Einladung heute Abend. Ich komme, wie gesagt, von Kappel am Albis. Kappel am Albis ist zurzeit wieder hoch im Kurs, da wir Reformationsjahr haben. Und in Kappel am Albis, da ist ja Zwingli gestorben im Kampffeld. Und ich wohne so ein paar hundert Meter von dem Kampffeld entfernt und merke natürlich, wie viele Leute aus der ganzen Region kommen, wenn es dann wieder einen entsprechenden Gottesdienst gibt. Und somit komme ich von einem etwas historischen Ort hier nach Bern, wo auch ein historischer Ort ist, so findet sich Geschichte und Geschichte zusammen. Ich war ganz überrascht und auch hoch erfreut bei dem Empfang. Ich wurde sehr freundlich empfangen. Das bin ich nicht so überall so gewohnt, aber so persönlich, als ob ich schon manchmal da gewesen wäre. Und da danke ich euch in Bern hier ganz herzlich dafür. Und dazu kam noch die Bitte an mich, ob ich ein Wunschlied hätte. Da war ich völlig überrascht. Und da kommt natürlich tief aus dem Herzen heraus, nun danket alle Gott. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte und seine Größe, sie währet ewiglich. Und manchmal nehmen wir das nicht so wahr. Warum nicht? Weil wir durch so viele Dinge im Leben blockiert sind. Eigene Wünsche, eigene Vorstellungen, eigene Dinge, die uns plagen, mag das Krankheit sein, mögen das Verhältnisse mit Verwandten und Geschwistern sein, mit denen man nicht so gut auskommt, mag es mit Politiker sein und was auch immer und noch die Presse noch dazu. Naja, und da stehen wir mittendrin. Ich habe ein Interview gehört, noch gar nicht so sehr lange, das war mit Josuran und der Professor Zech, Dr. Zech von Notwil, Guido Zech. Und da hat der Guido Zech hat dann da gesagt, als er gefragt wurde, was das größte Problem war in seinem Leben, dann sagte er, durchhalten, weil die Presse, die hat ihn so kaputt gemacht mit Lügen um ihn herum, dass es eigentlich unmöglich war. Und dennoch hielt er durch. Und er wies auch auf den Herrn, auf Gott, unseren Herrn hin. Wer an den Herrn glaubt, auf dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich möchte diesen Vers eigentlich als Motto in unsere Mitte stellen. Wenn ich so manche Predigt anhöre, sei es in der Kirche, sei es sonst in verschiedenen Gemeinden, da gibt es viele interessante Themen, aber ich gehe oft aus so einem Gottesdienst heraus und denke so, na, was hast du heute mitgenommen? Wenn ich in ein Restaurant gehe und was essen möchte, weil ich hungrig bin, dann gehe ich aus dem Restaurant und sage, ach, das war super. Und ich habe mich vielleicht auch noch mit dem Essen auseinandergesetzt. Ich weiß sogar, was da alles drin ist. Und ich gehe vielleicht nach Hause und versuche, das zu Hause selber nachzumachen. Aber manche Predigt gehe ich raus und sage, viel Theorie, aber das Salz hat gefehlt. Die Anwendung im Alltag hat gefehlt. Viel Theorie, aber wenig Praxis. Und ich möchte, dass wir uns heute Abend vielleicht auch ein bisschen mehr in die Praxis hineinbegeben. Und ich möchte da auch die Bibel zu Rate ziehen und uns einen Mann vorlesen oder einen Mann als Bild nehmen. Das war der Josef. Wir kennen die Geschichte von Josef. Naja, ein junger Mann, der wurde da irgendwo in die Grube geworfen. Dann haben die Ismaeliter, die haben ihn dann nach Ägypten verkauft. und so war's. Aber hinter dieser Geschichte steht wesentlich mehr, meine Lieben. Wenn wir die wichtigen Teile ansehen, dann sehen wir auch, ich mache das so am Rande, achten wir darauf, dass ein Kleidungsstück, etwas Banales, in dem Leben dieses Mannes eine unheimliche Rolle gespielt hat. Wir haben Josef, als er verraten wurde von seinen Brüdern, haben sie ihm den Rock genommen, mit Blut beschmiert und eine Lüge aufgebaut. Als Josef im Hause Potiphars war, war er auch wieder ein Kleidungsstück, ein wichtiger Bestandteil. Und Jesus am Kreuz, um die Verbindung zum Neuen Testament zu machen, dessen Kleid wurde auch geteilt. Ich lese einen Auszug hier, dass sie nun sah, die Frau von Potiphar, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ, weil er flüchtete, und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde im Haus und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen Mann hineingebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, ich rief aber mit lauter Stimme. Und da er hörte, dass ich dies Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hineingebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Da ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als sein Herr hörte die Rede seines Weibes, die sie ihm sagte, und sprach: Also hat mir dein Knecht getan, ward er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, darin des Königs Gefangenen lagen. Und er lag allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte seine Huld zu ihm und ließ ihm Gnade finden vor dem Amtsmann über das Gefängnis, dass er ihn unter seine Hand befahl, als alle Gefangenen im Gefängnis, auf das alle, was da geschah, durch ihn geschehen musste. Denn der Amtsmann über dem Gefängnis nahm sich keines Dinges an, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Etwas Alltägliches. Etwas, was heute passieren könnte. Ein bisschen in einer anderen Form. Josef, von den Brüdern verkauft, kommt nach Ägypten. Und da heißt es, weil er auf den Herrn vertraut hatte, Josef ward hinab nach Ägypten geführt, und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharaos Kämmerer und Hauptmann, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten. Und der Herr war mit Josef, dass er ein glücklicher Mann war. Durch diese Trübsal hindurch durfte Josef ein glücklicher Mann sein. Da kommt die Versuchung. Er bleibt treu seinem Herrn. Es wird eine Lüge aufgebaut. Und Josef muss im Gefängnis verharren. Da hätte er sich doch fragen können: Gott, warum hast du das zugelassen? Ich bin auf dem Weg, ein glücklicher Mann zu sein, und jetzt geht's in die Tiefe hinab. Josef im Gefängnis nicht nur 2 Tage, nicht nur 3 Tage, sondern lang. Er sieht andere Gefangene. Wir kennen die Geschichte von dem der dienen sollte beim Pharao, der ihm den Wein eingeschenkt hat. Wir haben die Geschichte vom Bäcker gehört, wir haben die Traumdeutung gehört, wir lesen, was passiert. Er sagt dem Mundschenk, bitte gedenke, bitte denk dran, wenn du zum Pharao kommst und sag's ihm. Und als der Mundschenk beim Pharao war, war alles vergessen. Josef blieb im Gefängnis bis an einem Tag, bis dass der Pharao einen Traum hatte, den er nicht deuten konnte. Ein Traum, der von niemandem gedeutet werden konnte, außer von Josef. Für die, die die Geschichte kennen, die wissen, dass in Ägypten zum damaligen Zeitpunkt ganze Schulen, ähnlich wie heute Universitäten bei uns, gab es da ganze Schulen von Traumdeuter. Das war ein ganz offizieller Beruf. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dass diese Männer, keiner war in der Lage, es heißt, Pharao kam und hat sie alle eingeladen. Niemand konnte den Traum deuten. Josef deutete den Traum. Und aus diesem Vertrauen heraus, das er auf seinen Gott hatte, wurde er zum wichtigsten Mann in Ägypten. Ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, aber wir wissen, wie er plötzlich da zu dem Mann wurde, der von Pharao alle Aufgaben hatte, alles zu machen, alles zu befehlen, außer in seinem Haus, in seiner Familie. Hier in die Todestrübsal hinein, da zur großen Freude und zum Sieg. Und das Interessante ist, warum, wenn wir uns die Frage stellen, warum ist das so gewesen? Ich benutze eigentlich immer so Geschichten in der Bibel, um parallel für mein Leben herbeizuziehen, um mein Leben besser zu verstehen. Manchmal gibt es Tage in meinem Leben, wo ich mal sage, Herr, warum muss ich durch diese Trübsal durch? Aber immer wieder habe ich einen Satz aus der Heiligen Schrift herausgenommen. Und ich habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich wissen darf, dass keine Trübsal so groß ist, dass sie mich von dir wegbringt. Dass sie mich von dir wegnimmt. Danke dem Herrn. Das ist die Botschaft. Und hier gibt auch Josef uns die Antwort. Als er dann mit seinen Brüdern redete, als die Brüder das wiederholte Mal in Ägypten waren, um Weizen zu holen, da sagte er, da konnte sich Josef nicht länger enthalten vor allem, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, dass sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott von euch hergesandt, vor euch hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Land ist, und sind noch 5 Jahre, dass keine Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vorher gesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errettet durch einen eine große Errettung. Und nun, ihr habt nicht mich hergesandt, sondern Gott, der hat mir zum Pharao Vater gesetzt und zum Herrn über sein Haus und zum Fürsten über ganz Ägypten. Versuchen wir uns doch einmal da in dieses Leben hineinzusetzen, nach all dem, was er durchgemacht hat. Hier die Familie, plötzlich stehen die Brüder da. Und jetzt, er hat es geschafft. Er hat die Stelle erreicht. Er ist der Größte. Es wäre ein leichtes gewesen, seine Brüder zu maßregeln. Ein ganz leichtes. Aber er tut's nicht. Er weint. Er vergibt. Die Tiefen, durch die er gegangen ist, spielen keine Rolle. Hier sind die Brüder und er erkennt in der großen Sicht der Dinge, erkennt er, was Gottes Plan war. Stellen wir uns einmal vor, Josef wäre nicht nach Ägypten gegangen. Könnte man sich sehr gut vorstellen, dass das Volk Israel zugrunde gegangen wäre. Man kann sich vorstellen, dass sie verhungert wären. Man kann sich so manches Szenario vorstellen, aber Gott hatte ein Versprechen gemacht. Er hatte dem Abraham gesagt, ich will dich zum Volk machen, zu einem großen Volk. Schau die Sterne am Himmel, die kannst du nicht zählen. Und deine Nachkommen werden sein wie. Und wenn wir das so sehen, dann sehen wir auch, wie Gott die Bewegung da hineingenommen hat. Nämlich die Kultur der Ägypter ist etwas hineingekommen. Wie macht man gewisse Dinge? Es waren so viele Bewegungen da, aber ein Mann war dafür verantwortlich. Weil er das Instrument war. Er war bereit, das Instrument zu sein. Das war Josef. Er hat alles aus Gottes Hand genommen. Ich möchte ein bisschen auf uns zurückkommen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Sehen wir die Zusammenhänge in unserem Leben? Manchmal tut es uns weh irgendwo. Manchmal haben wir Probleme und wissen nicht aus noch ein. Manchmal gibt es Dinge, die uns stören. Manchmal sind es Verwandte, die uns sehr, sehr Mühe machen. Und wir wissen nicht, wie umgehen mit der ganzen Geschichte. Josef zeigt uns, er geht einfach damit um, wie Gott es tun würde. Vergebung. Vergebung hier, keine Rüge, keine Strafe. Liebe Geschwister, wenn wir diese Dinge hören und sehen, haben wir nicht manchmal Mühe in unserem Leben zu sagen, wie David gesagt hat, dass Gottes Wege durchläutert sind. Gottes Wege sind gerecht. Gottes Wege sind die, auf die wir uns verlassen dürfen. Verlassen wir uns in unserem Leben immer wieder auf diese Wege Gottes? Oder wie sieht es denn eigentlich aus? Machen sie uns manchmal Mühe, diese Wege Gottes? Verstehen wir manchmal nicht, um was es geht? Josef hat Gott angerufen. Josef hat mit Gott gesprochen, aber er hat ihm vertraut. Und es gäbe manche Geschichten in der Heiligen Schrift, die uns da hier noch mehr Aufklärung bringen würden. Ich denke an die Hanna. Gehen wir ein bisschen näher in unser Alltagsleben hinein. Hanna, eine Frau in einer Zeit, wo Kinder haben, etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Normales gewesen wäre, keine Kinder zu haben, wäre außergewöhnlich. Und wie haben sich die Frauen damals gefühlt? Verstoßen, nichts wert, auf die Seite gestellt, unbrauchbar, minderwertig, nicht mal als gute Sklavin brauchbar. Und wir lesen im 1. Samuel Kapitel 2, wie die Hanna dort im Tempel betete um ein Kind. Und wir wissen, wie der Priester, der dort war, wie er glaubte, die sei betrunken, die sei nicht mehr von guten Sinnen und so weiter. Und wenn wir dieses Gebet der Hanna ansehen, dann stellen wir fest, wie tief diese Beziehung zu Gott und diese Sorge um dieses Geschenk war oder gewesen wäre oder sollte sein. Wenn wir im zweiten Gebet der Hanna nachsehen und nachlesen, da heißt es ganz klar: Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Hort wie unser Gott ist. Wenn ich dieses Gebet in der hebräischen Sprache lese, dann heißt es hier, in der deutschen Sprache heißt es einfach, mein Herz ist fröhlich. Gibt es denn noch mehr? Naja, fröhlich, wir reden so schnell mal davon und sagen, ja, ich bin fröhlich, ja, mir geht's gut. Und wir schauen trotzdem so traurig dran, ja, ich bin fröhlich. Im Hebräischen steht da ein ganz besonderes Wort und das ist Halak. Und das Halak, das gibt es nur 2 oder 3 Mal in der Bibel, mehr nicht in der hebräischen Schrift. Also ist dieses Fröhlichsein, was wir hier haben, ist ein anderes Fröhlichsein als das normale Fröhlich, was wir in der Bibel immer wieder lesen. Die Hebräer haben hier ein ganz spezielles Wort. Dieses Fröhlichsein ist ein Fröhlichsein, das aus der ganzen Tiefe des Leibes, aus der ganzen Tiefe des Menschen herauskommt. Ein Fröhlichsein, was uns fast betrunken macht. Also nicht einfach ein Gesäusel in der Brust, naja, es geht mir gut, es ist schön. Nein, es ist mehr. Es ist ein Fröhlichsein, das uns beherrscht. Ein Fröhlichsein, das uns bestimmt. Ein Fröhlichsein, das uns leitet. Geschwister, da möchte ich gern hinkommen als Gotteskind. Die Alltagsbedürfnisse, die Alltagsschwierigkeiten, die Alltagssorgen, die bestimmen uns so sehr. Kann uns diese Freude am Herrn noch mehr bestimmen? Wir lesen in der Schrift, nämlich, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn ich dieses Bild des Tempels nehme, dann stelle ich mir immer die Frage, wieso wird da der Begriff Tempel genommen? Was haben wir für Vorstellungen von einem Tempel, meine Lieben? Ein massives Gebäude, ein auffälliges Gebäude, ein Gebäude für etwas Spezielles, für spezielle Bedürfnisse, für spezielle Anwendungen. Und wenn wir dann vom Tempel noch wissen, aus dem Tempel, da hat es verschiedene Stufen, verschiedene Zugangsorte gehabt. Und da sagt uns die Bibel, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Darf ich uns hier einladen, uns persönlich die Frage zu stellen, ist mein Leib, wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes? Wenn unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann wird dieser Heilige Geist uns sehr, sehr vieles bringen, sehr vieles geben, sehr vieles schenken. Was heißt es, ein Tempel? Gehen wir in diesen Tempel hinein? Suchen wir in diesem Tempel die Örtlichkeiten? Wenn ich den Tempel und die Tempeldienste in der Heiligen Schrift lese und mich da informiere, da mussten die Lichter gepflegt werden. Da musste so viel Unterhalt betrieben werden. Da musste alles seine Ordnung haben. Die Priester mussten mit Waschungen sich pflegen. Pflegen wir unseren Tempel, meine Lieben? Ist es so, dass wir unseren Tempel täglich reinigen lassen durch den Heiligen Geist? Wenn ich mir überlege, in meinem Tempel wohnt der Heilige Geist. Ich bin überzeugt, alle, wenn ich jetzt zu Besuch zu euch kommen würde, wenn ihr mich einladen würdet, dann weiß ich, was vorher passiert. Da läuft überall der Staubsauger, da läuft überall irgendwo noch Reinigungsmittel und weiß ich was, da wird unheimlich viel gemacht. Warum? Ja, ganz einfach, weil wir Freude an dem Besuch haben und wir möchten dem Besuch wirklich alles geben. Und hier sagt die Bibel ganz klar, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Meine Lieben, lasst uns das tief in unser Bewusstsein hineingehen und lasst uns unser Herz sich verändern durch diesen Heiligen Geist. Denn wenn er in uns Platz genommen hat, und der Paulus sagt es uns, dass der Geist in uns wohnt, dann wissen wir, dass der Geist in uns Neues bewirkt. Und wenn ich das Neue anschaue, dann heißt es, der Gott aber der Hoffnung erfüllt euch. Mit was denn? Mit Freude, mit Frieden und jetzt etwas ganz Wichtiges in unserer heutigen Welt. Mit völliger Hoffnung. Hoffnungslosigkeit hat die Regierung heute. Hoffnungslosigkeit regiert die Welt. Vertrauensmangel regiert die Welt. Ich erinnere mich an eine Person, mit der ich öfters mal zu tun gehabt habe, vor vielen Jahren. Ein Mann, dem es einigermaßen gut ging und sich als Gotteskind, als Christ bezeichnete. Aber er hatte eine Schwäche. Und die eine Schwäche, die war, er wusste immer alles besser als die anderen. Er wusste, was der falsch macht, was dieser falsch macht, was jener falsch macht. Und wie man es besser machen sollte. Ich habe ihm dann gesagt, weißt du, wenn wir uns auch nahe stehen, ich muss dir jetzt einfach eines sagen, ich kann dich nicht mehr besuchen. Wieso nicht? Sag ich, weißt du, du redest auf der einen Seite von Gott, von Christus, aber du bist so voll mit Kritik und mit Beurteilung von anderen Menschen, ich kann es mir nicht mehr anhören. Und ich habe keine Zeit in meinem Leben, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und ich sage dir eins, ich komme wieder, wenn ich weiß, dass du diesen Kritikgeist abgelegt hast. Aber so lang werden wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Meine Frau sagte dann zu mir, oh, du warst aber sehr hart. Dann sage ich, nein, ich war nicht hart, ich war konsequent. Weil die Bibel sagt uns, wir sollen uns nicht mit denen hinsetzen, die da jammern und da klagen. Die Bibel drückt es ein bisschen anders aus. Wir sollen nicht Partei sein von denen, die Gott ablehnen. Wenn ein Kritikgeist, wenn ich den toleriere, wenn ich den in meinem Leben walten lasse, dann akzeptiere ich ihn und lehne ich die biblische Botschaft ab. Ich habe diesen Mann vor ein paar Wochen wieder getroffen. Ich habe gedacht, naja, Herr, was soll ich tun? Ich probiere es mal wieder. Habe einen Brief geschrieben, meine Gedanken und alles da reingeschrieben. und habe ihn eingeladen zum Essen. Er saß vor mir. Wir diskutierten miteinander. Es ging keine 5 Minuten. Nach 5 Minuten war die ganze Plage in seinem Leben, alles, was in Trübsal gestoßen hat, das war alles da. Der hat gejammert und geklagt und so weiter. Und dann war die Kritik auch sofort wieder da. Und da habe ich so für mich gedacht, Mann, wie einfach wäre es doch wirklich, die göttliche Botschaft aufzunehmen. Denn Gott der Hoffnung, der Gott aber der Hoffnung erfüllt euch mit Klage, mit Trübsal, oder? Nein, mit Freude und vor allem mit etwas, was die Menschen suchen, mit Frieden. Schaut euch mal an, wie viele Millionen und Milliarden werden auf der Welt ausgegeben, um Friede zu produzieren. Dabei heißt es hier ganz einfach, er erfüllt uns mit Freude, er erfüllt uns mit Friede und mit der völligen Hoffnung. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, die Bibel sagt uns, dass wir sehen können und hören können. Wenn wir Pfingsten ansehen, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die in diesem Tempel da drin ist, die kann man sehen und die kann man hören. Das hat uns die Bibel gesagt. Und ich lade euch nur ein, noch diesen einen Vers, nämlich im Galater Kapitel 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Das sind die Früchte des Geistes in unserem Tempel. Und ich wünsche mir, dass Gott unseren Tempel mit diesen Früchten erfüllt und unser Leben so steuert, dass wir von diesen Früchten leben, diese Früchte genießen können. Josef hat's getan. Josef hat diese Früchte genossen, weil er Gott vertraut hat. Wir dürfen sie genießen, weil wir auf Jesus Christus bauen dürfen. Und da steht diese Botschaft aus dem Johannesevangelium. Und es werden Ströme lebendigen Wassers von eurem Leibe fließen. Und ich wünsche mir für euch alle, dass wir zu diesen Strömen werden dürfen und dieser Geist Gottes hier in Bern und in dem Umfeld, wo ihr seid, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, wo auch immer, dass diese Ströme fließen und die Leute sehen diesen Tempel, den Gott erschaffen hat. Ob du groß oder klein bist, ob du kränklich, schön oder weniger schön bist, es spielt alles gar keine Rolle. Ein Tempel des Heiligen Geistes wünsche ich jedem Einzelnen. Gott segne euch. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns den Weg zeigst, aber dass du uns auch in die Verantwortung nimmst. Lass uns unseren Tempel reinigen durch dein Blut, durch deine Errettung. Lass uns diese Errettung annehmen, ungeteilt, so wie sie ist. Was auch immer in unserem Leben sein mag, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt die einzelnen Sorgen, du weißt die eigene Traurigkeit, die da sein kann. Du weißt alles. Aber Herr, segne jeden Einzelnen und schenk jedem Einzelnen deine Kraft, spürbar, wahrnehmbar, so dass diese Ströme des lebendigen Wassers aus uns fließen. Wir danken dir. Amen. Wir möchten für das sagen noch aufstehen miteinander. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der diese Ströme des Segens ermöglicht hat. Wir sind nicht mehr abhängig vom Gesetz, sondern wir sind abhängig von dir und von der Gnade. Wir sind abhängig von deinem Einfluss in unserem Leben. Nimm du mein Leben, nimm du unser Leben in die Hand und lass du uns zu Josefs werden. Da, wo wir stehen, in der Aufgabe, die wir zu tun haben, lass uns da an dem Ort, wo wir sind, diese Ströme des Segens ausströmen. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr erlasse sein Angesicht leuchten über uns und er schenke uns seinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, und leite unsere Schritte alle Tage bis an der Weltende. Amen. Amen. Gott segne euch. Danke.